Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo und herzlich willkommen. Wie klingt Musik für einen sonnigen Frühlingsnachmittag? Wir können ja mal den führenden Streaming-Anbieter Spotify fragen. This is my conquering song. Also das hier wäre ein Song aus der Playlist Feel Good Afternoon Mix bei Spotify. Und falls der vielleicht die Stimmung jetzt gerade nicht so trifft, wir können ja auch mal die Frühlingsgefühle-Playlist hören. Ja, egal ob wir jetzt finden, das ist interessante Musik oder vielleicht auch völlig langweilige Musik, der Fakt ist, immer mehr Menschen, die hören so Musik, die suchen nach Stimmung und nach Playlists und weniger nach Künstlerinnen und Künstler, und darauf baut Spotify. Was bedeutet das für unser Musikhörverhalten und was bedeutet das für die Musikerinnen und Musiker? Ist gerade ein Buch zu erschienen, das diesen Fragen nachgeht, und das besprechen wir hier in 10 Minuten. Und gleich sprechen wir aber erstmal über den amerikanischen Auslandsradiosender Radio Free Europe. Für manche Menschen einer der wichtigsten Radiosender in Europa. Der steht jetzt unter Trump vor dem Aus. Und was das bedeuten würde, das hören wir gleich. Donald Trump hat die nächste radikale Kürzung angekündigt. Und die betreffen die amerikanischen Auslandsradiosender. Sender wie Voice of America oder Radio Free Europe, der aus Tschechien sendet.
Volá hlas svobodného Československa, Radio Svobodná Evropa.
This is Radio Free Europe calling Czechoslovakia.
Ja, seit 75 Jahren sendet Radio Free Europe, seit 30 Jahren aus Prag. Vor allem in Ländern mit eingeschränkter Medienfreiheit ist er für viele Menschen eine wichtige Informationsquelle. Erreicht nach eigenen Angaben jede Woche fast 50 Millionen Menschen in 23 Ländern. Und jetzt wurden aber viele der Macher von Radio Free Europe beurlaubt. Die Gelder sollen radikal gekürzt werden, hat Donald Trump in Auftrag gegeben. Und der Leiter von Radio Free Europe sagt, diese Kürzungen, die sind vor allem ein großes Geschenk an die Feinde Amerikas. Was diese US-Auslandssender wie Radio Free Europe ausmacht, was diese Kürzungen bedeuten könnten, das bespreche ich jetzt mit der tschechischen Schriftstellerin Radka Denemarková, die mit diesem Sender groß geworden ist. Herzlich willkommen, Frau Denemarková.
Schönen guten Tag.
Erstmal, Sie haben viel Radio Free Europe gehört. Vielleicht für alle, die diesen Sender noch nie gehört haben. Was ist das für ein Sender? Was haben Sie da gehört?
Also das ist sehr, sehr verbunden mit meiner Jugend, Kindheit und Jugend. Und das war eigentlich Radio Free Europe. Das war der Sender, wo man Respekt hatte, weil dort wusste man, nur dort ist die Wahrheit. Weil ich habe in der damaligen Tschechoslowakei gelebt und in Osteuropa, das war immer diese Totalität, die waren Satellitenstaaten von Sowjetunion. Und da wurde überall gelogen. Das ist auch eigentlich Hauptgrund der Totalität, dass man nie die Wahrheit sagen darf. Und dank Radio Free Europe hatten auch die Stimme die Menschen, die im Gefängnis waren oder die in Gefahr waren, die Opposition. Und die hatten normalerweise keine Stimme. Und wenn nicht diese Sendung wäre, Radio Free Europe, diese Stimmen, diese Menschen konnten auch verschwinden. Das könnte auch heute passieren. Und deshalb sind diese Sendungen sehr, sehr wichtig und noch mehr wichtig heute, weil diese Autoritätssysteme und die Totalitäten sind immer mehr und mehr in unserer Zeit. Und wir brauchen unabhängige Journalisten, weil es in den Ländern, die die Menschen nicht die Stimme haben und nicht die Quelle der Wahrheit haben, das ist die einzige Quelle.
Also wir hören, das war für Sie wichtig, für viele andere Menschen wichtig. Oder wie würden Sie denn sagen, was war denn die Stellung, der Stellenwert, den Radio Free Europe in der tschechischen Gesellschaft insgesamt hatte?
Ja, da vor dem Jahre 1989, das war selbstverständlich, das wurde gehasst von den Politikern, Regierung, alle Menschen, die zum Beispiel, wir mussten das geheim, meine Eltern, mein Vater, das war gefährlich. Die Menschen, die die Sendungen gehört haben, sie könnten auch im Gefängnis enden. Und da sieht man, wie in diesen Zeiten dieser Mut wichtig ist. Und nach dem Jahre 1989, das war klar, das war Václav Havel, und andere Menschen, denen auch diese Sendungen fast das Leben gerettet haben. Sie wollten da auch da helfen, auch Empathie haben für die Menschen, die auch dasselbe erleben in den anderen Totalitäten. Und deshalb war das, Gott sei Dank, war damals Präsident Václav Havel in der damaligen Tschechoslowakei und dann Tschechien. Und er wollte unbedingt, dass man da in Prag, im Zentrum oder in Mitteleuropa, diese Sendung weiter funktioniert, auch zum Beispiel für die arabischen Länder, auch in Russland vor allem und Ukraine sowieso. Und da sieht man auch, wie die alle Diktatoren der Welt so große Angst haben vor diesen Sendungen.
Es gab und gibt auch immer wieder Kritik, dass so Sender wie Voice of America oder auch Radio Free Europe selbst Propaganda verbreiten, US-amerikanische Propaganda. Das ist auch Kritik, die immer wieder aus linken Kreisen im Westen gekommen ist. Wie sehen Sie denn diese Kritik?
Ja, ich sehe diese Kritik aus absoluter Naivität und Dummheit. Weil das war Grund von diesen Sendungen, dass Demokratie und Menschenrechte. Und das sind zwei Begriffe, die heute wirklich in Gefahr sind. Und dass wenn man die Geschichte von diesen Sendungen sieht, was sie gemacht haben, welche Persönlichkeiten dort gearbeitet haben, zum Beispiel, das war nach der Okkupation im August 1968, mussten viele tolle Menschen emigrieren. Und die haben dort auch gearbeitet, Journalisten, auch also künstlerische Kräfte und so weiter und so weiter. Das waren immer Menschen, die diese Solidarität brauchten. Also sowas kann, wenn man das so ideologisiert, das ist auch gefährlich. Und da sieht man, dass diese Menschen keine Ahnung haben, was diese Sendungen schon gemacht haben und tun.
Jetzt gibt es natürlich viel Kritik aus Europa an diesen Kürzungsplänen. Und der tschechische Außenminister Jan Lipavský, der will sich heute für Radio Free Europe einsetzen beim EU-Außenministertreffen. Und der sagt, dass von Belarus bis Iran, von Russland bis Afghanistan eben Radio Free Europe zu den wenigen freien Informationsquellen gehören, so wie Sie das eben auch sagen. Ist nur die Frage, was kann Europa da tun?
Na, ich glaube, das ist wie in dieser Zeit sowieso. Europa und vor allem Europäische Union sieht in dieser Zeit, dass wir sollten nicht nur Spielball zwischen diesen Großmächten sein, zwischen, ich weiß nicht, Russland, Amerika, China und so weiter. Wir müssen unabhängig sein und wir müssen stark sein und auch zeigen, das ist nicht die Schwäche, das ist unsere Stärke. Warum möchten alle Menschen in Europa leben? Weil wir da irgendwie Tradition von Demokratie, Menschenrechte haben. Und wir müssen aber, dass wir das auch in Europa sowas bleibt, dass wir zum Beispiel, Europa wird auch braun in dieser Zeit. Aber wenn wir diese Richtung weitergehen, dann müssen wir auch die Demokratie in der Welt unterstützen und stärken und auch diese Solidarität und Empathie haben für die Menschen, die im Gefängnis sind oder die Wahrheit sagen möchten. Weil das ist heute sehr, sehr schwierig. Und es geht nicht nur um die Sendungen. Für mich ist es wirklich, wenn wir diese Sendungen verlieren, da verlieren wir wirklich einen wichtigen Teil von der Demokratie. Und diese kleinen Steine brauchen wir, dass man da auch die starke Mauer gegen die elementarste Dummheit, die Diktaturen aller Art da bauen. Und wenn wir sowas verlieren, verlieren wir wirklich alles, weil es geht um die Demokratie.
Das sagt die tschechische Schriftstellerin Radka Dene-Markova über die Bedeutung von den US-Auslandsrundfunksendern wie Voice of America oder eben Radio Free Europe, das seit 30 Jahren aus Prag sendet und die jetzt unter Donald Trump weggekürzt werden sollen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier.
Vielen Dank. Danke.
Wenn Sie Musik über Streamingdienste hören, suchen Sie dann selbst nach Künstlerinnen und Künstlern, nach Songs oder vertrauen Sie auf die Listen, die Ihnen da angeboten werden? Das wäre zum Beispiel so ein Angebot bei Spotify für die Frühlings-Chillout-Playlist. Da läuft dann sowas. Und es kann schon sein, dass einige das hören, weil Spotify ist riesig. 675 Millionen User hat Spotify und die Art und Weise, wie Spotify uns die Musik anbietet, zum Beispiel eben in Stimmungsplaylists, das hat natürlich Einfluss auf unser Hörverhalten und auch Einfluss auf das Machen von Musik und Geld verdienen damit. Die New Yorker Journalistin Liz Pelly, die befasst sich seit Jahren mit dem System Spotify und jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht, das all ihre Recherchen bündelt, ist bisher nur auf Englisch erschienen, heißt Mood Machine, The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist. Also sowas wie Stimmungsmaschine, der Aufstieg von Spotify und der Preis für die perfekte Playlist. Und Rezensent und Musikkritiker Tobi Müller hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Morgen. Hallo Tobi, der Morgen ist schon lang vorbei. Guten Nachmittag.
Richtig.
Mood Machine, Stimmungsmaschine, was genau ist damit gemeint?
Du hast es schon ein bisschen angetönt, ne? Also Playlist ist quasi der Container, die Darreichungsform von Musik, die Spotify wirklich gesetzt hat, die anderen Streamingdienste auch, aber Spotify ist nun mal der größte Anbieter. Zum einen nach Genre gruppiert, das gibt's ja auch noch zunehmend, aber schon auch eben nach Stimmung, ne? Konzentration, Schlafen, Workout, Deep Focus, Happy Frühstück und so Sachen, gibt's ja alles auch. Und Pelli zeigt dann, wie bisweilen die Hälfte des Traffics, des Verkehrs bei Spotify eben wirklich nur über Listen läuft, dass er das schon wirklich sehr, sehr, sehr großer Anteil. Da liegt also sehr viel Geld herum, wenn man zufällig nicht gerade Superstar ist und eh viel Streams auch außerhalb von Listen generieren kann. Das bringt eine Reihe von Problemen mit sich, wie Liz Pelli zeigt. Es gab und gibt eben Listen, in denen die Major Labels, sind ja nur noch drei verblieben, das Universal, Warner und Sony, das Sagen hatten oder haben. Es war also wohl möglich, sich in die großen Listen einzukaufen. Zum anderen bedeutet es aber eben auch, dass in die großen Listen es nur noch diese Songs einer Band oder einer Künstlerin schaffen, die möglichst störungsfrei ablaufen. Das verändert also die Musik schon deutlich dann. Ne? Also wenn sie nur noch zur Stimmungsregulierung da ist. Ja. Und es gibt solche Neuverpackungen, könnte man jetzt sagen, seit es Pop gibt. Ne? Denken wir an Partykracher mit James Last, Candlelight Dinner, Kuschelrock-CDs, wer sich noch daran erinnert, von der Bravo. Aber neu ist die Skalierung solcher Stimmungslisten. Also die Häufigkeit, wie das quasi explodieren kann in die große Zahl. Das sind keine Nischen, sondern eben die dominanten Darreichungsformen der Musik. Das ist eine massive Veränderung der Musik und Musiker sein wird so für ganz viele auch einfach zu einem neuen Beruf.
Das heißt, es gibt viele Musikerinnen und Musiker, die machen jetzt eher Musik, die sich an Stimmung orientiert. Ist das so? Also man könnte ja auch sagen, ist ja vielleicht auch okay. Also wie du gesagt hast, ist auch eine lange Tradition, dass man auch Hintergrundmusik macht. Das braucht es ja auch, kann ja auch ganz gut sein. Aber ist es tatsächlich so?
Ja, es ist ein Riesenmarkt, das machen wir fast bis zur Hälfte von der GEMA, was von solcher Musik eingefahren wird. Es ist nun eher gerade so, dass die künstliche Intelligenz eigentlich diese Arbeitsplätze eh gerade abschafft, muss man sagen. Das ist ein massiver Einschnitt, da gehen Arbeitsplätze verloren. Auch wenn der Fakt nicht ganz neu ist, bündelt Pelli eben sehr genau und mit vielen Gesprächen auch mit betroffenen MusikerInnen und Musikern, wie Spotify aus dem Chill- und Stimmungsmarkt immer noch mehr Geld herauspresst. Und da wird es dann unschön. Ne? Also mit erfundenen Künstlern, erfundenen Biografien, sogenannten Fake Artists oder eben auch Ghost Artists. Da gab es wohl dubiose Deals mit Firmen, die massenweise Stimmungsmusik mit erfundenen Namen liefern, dann eben zu günstigeren Konditionen, ne? Dass die das eigentlich zu normalen Konditionen machen, dann ins Abseits gedrängt werden. Das heißt auch, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Perfect Fit Content, ne? Also maßgeschneiderte Inhalte. Ja. Und das macht dann viele schon sehr arbeitslos. Im Buch beschweren sich auch immer wieder Musiker, wie entwertend diese Arbeit für sie sei. Das hat mich dann eher so ein bisschen erstaunt, weil ich denke, na gut, also wer funktionale Musik macht, kann jetzt nicht wirklich künstlerischen Individualismus einfordern. Da kommt vielleicht auch ein bisschen die USA ins Spiel, ne? Wo es natürlich sowas wie künstlerische Förderung für Popmusiker fast gar nicht gibt. Und das gibt es seit ein paar Jahren auch noch nicht sehr lange, aber in Europa eben durchaus. Und sie schreibt das schon sehr aus einer New Yorker Perspektive, wo sie wohnt und eben auch recherchiert.
Es gibt ja viele Punkte, die an Spotify immer wieder kritisiert werden. Ein paar haben wir jetzt schon angesprochen. Ein anderer Punkt ist Spotify als Datenkrake. Spotify weiß ja so ziemlich alles über unser Musikhörverhalten und nutzt es natürlich auch gnadenlos aus, um dann damit halt möglichst viel Geld zu machen. Was hat Liz Pelli dazu recherchiert?
Man kann übrigens neuerdings sein Hörverhalten downloaden, ne, anfordern bei Spotify. Würde ich echt mal empfehlen, das zu machen.
Kriegt also man so eine Statistik zum eigenen Hörverhalten?
Jede Sekunde bei mir seit 2012, seit der Dienst in Deutschland online ging, ist da dokumentiert. Ne? Okay. Also das sind Riesenfiles, die dann auch zum Teil weitergegeben und ausgewertet werden. Ne? Also je länger wir da sind, je mehr Daten hinterlassen wir und die quasi kuschelige oder eben wattierte Musik hat es da leichter. Gut, wir müssen auch sagen, bei einem Reichweiten starken, normalen, herkömmlichen Radio, wie das unsere zum Beispiel, läuft es auch nicht besonders kratzbürstige Musik tagsüber. Ne? Das ist auch nicht, man will die HörerInnen schon nicht verschrecken, da ist Spotify nicht allein, aber wir nennen es vielleicht dann nicht Chillen mit Deutschland.
Nee, und bei uns geht es auch immer noch, werden die Künstlerinnen und Künstler ja noch genannt bei Spotify. Richtig. Das ist ja auch so ein Problem in so einer Mood-Playlist, ist ja dann egal, wie der Künstler oder die Künstlerin heißt, Hauptsache die Stimmung passt.
Absolut, genau. Und diese stimmungsbasierten Listen sollen eben persönliche Profile schärfen, ne? Also damit macht Spotify schon auch Geld, die sie dann an Werbefirmen eben verkaufen. der Clou ist da ein bisschen, dass Pelli sagt und zum Teil Spotify ja selbst, dass sie eigentlich gar nicht so viel Geld mit Werbung verdienen. Also ich glaube, Spotify nimmt da den Mund auch ein bisschen zu voll. Das ist noch deutlich unter 20%, die Werbeeinnahmen. Und dass die quasi den Werbekunden auch sagen, wir wissen alles über die User, was aber gar nicht unbedingt immer stimmt. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es schon in eine Richtung geht, wo unsere Profile quasi auch psychologisch gedeutet werden. Das kann in Extremfall bis zur Kreditwürdigkeit quasi weiterverkauft und verwendet werden, ist in der EU allerdings verboten. Aber man sieht schon die Richtung, das neue Startup von Daniel Ek, einem der Gründer von Spotify in Schweden, ist so ein Bodyscan-Startup, was die Gesundheitsindustrie disrupten soll. Ne? Also, dass man dann zu Hause alles einscannt von seinem Körper, jeder Körperfunktion quasi hochlädt. Und da weiß man schon, worum es geht. Ne? Na klar, es ist die Verdatung quasi jedes einzelnen Schrittes, die man so macht im Alltag und die dann eben auch weiterverkauft werden.
Also schon deutliche Kritik in diesem Buch an Spotify und sie folgert ja daraus eigentlich eine harte Konsequenz. Sie sagt, Spotify sollte ja nicht abgeschafft werden in diesem Buch. Würdest du da mitgehen? Findest du ihre Argumentation gelungen?
Ja, zum einen ja. Also Spotify hat natürlich zu viel Macht. Das ist, war früher bei den Majors, bei den Major-Plattenfirmen auch so. Obwohl, wie immer, die Digitalisierung sagt, wir demokratisieren alles. Das ist alles total userzentriert. Was dann geschieht, sind jedes Mal noch krassere Monopole, als wir schon davor hatten. Das ist nun zuverlässig eingetreten, auch bei Spotify, ist auch mit Google eingetreten und allen anderen Majors, Amazon und so weiter. Das ist natürlich ein Problem. Ich glaube aber, dass sich Pelli viel zu sehr auf die Firma selbst konzentriert und sie denkt zu wenig darüber nach, warum so viele Menschen offenbar genau das wollen, nämlich Musik als Entspannungstapete und alles für kein oder eben sehr wenig Geld und zwar immer und überall zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn sie darüber schreibt, was zu tun wäre, sieht man vielleicht noch ein anderes Problem des Buches, finde ich, nämlich dass ihre Alternativen betreffen dann immer sehr nischige Musik, improvisierter Jazz und so weiter. Man soll sich organisieren in lokalen Initiativen und hier auch noch ein Abo kaufen von der und der Initiative und dann hat man am Schluss dann, glaube ich, mehr Streaming Abos, als man Bundesliga-Abos braucht, um irgendwie diesen Wettbewerb mitzuverfolgen. Das halte ich für keine gute Alternative oder halt wirklich nur für ein sehr, sehr begrenztes, nischiges Publikum. Das Musikbusiness hat schon immer von Profit gehandelt, im Pop nie primär von Musik, worüber sie sich immer wieder sehr laut empört, als wäre das eine Neuigkeit. Also Profit und Werbung, Igitt, das war nun schon immer das Zentrum von Pop. Das macht es nicht unbedingt besser, aber es ist keine Neuigkeit. Man kann also nicht so spät noch quasi jungfräulich zum Kind kommen, finde ich, aber die Kritik ist schon sehr gerechtfertigt und sie ist eben auch so ausführlich und gut recherchiert, wie das noch nicht geschehen ist, trotz nicht so vieler, aber doch ein paar Bücher, die schon erschienen sind zum Thema.
Zum Schluss, Tobi, du bist selber Musikkritiker, befasst dich auch ganz viel mit Streamingdiensten, mit Spotify. Hast du denn noch eine andere Perspektive da? Also wie geht es zusammen, dass man Musik so günstig für alle anbietet und gleichzeitig dann auch noch den Artist gerecht wird?
Na, sie hat völlig recht, Liz Pelli, es gibt keine rein technologische Lösung dafür. Ne? Das ist quasi der Solutionism, der Solutionismus, der sagt, wir können alles technologisch lösen. Das ist quasi wie grünes Wachstum in der Energie und der Wirtschaft. Das ist eine schöne Theorie, hat aber noch nie funktioniert. Es gibt nicht ein einziges Beispiel, wo das funktioniert hat tatsächlich. Und alle Parteien zum Beispiel gehen davon aus, ne? Also in Deutschland. Das ist da nicht anders, da hat sie natürlich schon recht. Ich glaube schon, ich würde mehr Hoffnung setzen in die Regulierung, da ist die EU einfach auch weit vorne mit der Datenschutzgrundverordnung 2018, die eben dazu führt, dass wir jetzt unsere Daten runterladen können, mit dem Digital Services Act zum Beispiel, der gewisse Dinge verhindert. Das ist ja auch wirklich Teil von transatlantischen Spannungen jetzt. Das nervt die Tech-Bros wie Elon Musk, Peter Thiel und eben auch Daniel Ek, dass die EU da wirklich hart reguliert und das langsam anfängt durchzusetzen, auch mit dem AI-Act, der KI reguliert. Das halte ich schon für einen guten Weg. Ich glaube aber auch, dass sie die KonsumentInnen zu sehr aus der Gleichung rausrechnet. Ich glaube, wir müssen uns auch selbst ein bisschen an der Nase nehmen. Es gibt eben nicht ein reines Gewissen, eine weiße Weste. Wenn wir alles für so wenig Geld oder eben auch umsonst streamen möchten, das geht nicht. Man muss dann halt wirklich auch selber zu Konzerten gehen, die Musik mal direkt bei den Künstlern kaufen und auch wieder lernen, richtig zu hören. Und das ist eigentlich mein letzter Tipp, glaube ich. Das haben wir in Deutschland ein bisschen vergessen. Das ist quasi Musikpädagogik, also in die Lehrpläne rein. Das ist nicht nur das Musik machen, das würde auch schon helfen, wenn das umsonst wäre überall, sondern auch das Musik hören. Also, dass man sich wieder antrainiert, mal ein Stück oder ein Album oder eine Platte aufmerksam zu hören und auch die Wonnen wieder lernt zu genießen, die darin stecken. Es kann ein Glück bedeuten, nicht nur im Konzert, sondern auch zu Hause. Das muss man aber lernen. Und ich finde, es wäre ein Anfang damit getan, wenn man das wieder zurück in die Schulen holt und das auch wirklich lernt und nicht einfach skippt und denkt, ach geil, ich habe hier 100.000 Künstler in meinem Telefon. Das bringt nichts.
Tobi Müller mit seiner Perspektive aufs Musikhören und auf Spotify und über dieses Buch, was eine jahrelange Recherche zu Spotify bündelt. Das Buch heißt Mood Machine, The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist von Liz Perry, ist in Europa gerade als Taschenbuch erschienen, bisher nur auf Englisch bei Hodder and Stoughton. 288 Seiten hat es, kostet 16 Euro. Ich sage ganz vielen, ganz herzlichen Dank dafür, Tobi Müller.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Ben Ebeling.
In Hollywood gibt es die Oscars, in Deutschland den Deutschen Filmpreis. Er gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Wer dieses Jahr für die Goldenen Lolas nominiert ist, wurde am Morgen von der Deutschen Filmakademie bekannt gegeben. Für die Kategorie Bester Spielfilm sind insgesamt 6 Produktionen nominiert. In Liebe eure Hilde von Andreas Dresen, September 5 des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum, Islands von Jan-Ole Gerster, Köln 75 von Ido Fluck, Wiener von Regisseurin Chiara Fleischhacker sowie Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasolov. Der Deutsche Filmpreis wird am 9. Mai in Berlin vergeben. Da Statuen in der Antike oft bunt bemalt waren, hat die Wissenschaft schon nachgewiesen. Sie waren mitunter auch parfümiert. Das ergab eine dänische Studie. In der Antike sei das Betrachten einer Statue nicht nur eine visuelle, sondern auch eine Geruchserfahrung gewesen, sagte Cecilie Brönz in einem Fachblatt. Sie ist Konservatorin der Glyptothek eines Skulpturenmuseums in Kopenhagen. Eine weiße Marmorstatue sollte nicht als Skulptur aus Stein wahrgenommen werden. Sie sollte einem echten Gott oder einer echten Göttin ähneln. Dazu hätte auch der passende Duft beigetragen, so Brönz. Die Freiheitsstatue war Ende des 19. Jahrhunderts ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten. Zur 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776. Jetzt hat der französische Europaabgeordnete Raphael Glücksmann die USA aufgefordert, die Statue an sein Heimatland zurückzugeben. Die USA hätten sich entschieden, auf die Seite der Tyrannen zu wechseln, sagte Glücksmann vor rund 1500 Delegierten beim Parteitag seiner Mitte-Links-Partei Place Publique. Wir haben sie euch geschenkt, aber offenbar verachtet ihr sie. Die 46 Meter hohe Kupferstatue thront über dem New Yorker Hafen. Sie verkörperte für Millionen von Einwanderern die Hoffnung auf ein besseres Leben. Heute in einer Woche wäre er 90 Jahre alt geworden. Nun ist der Schweizer Schriftsteller Peter Bixel gestorben. Bekannt wurde er in den 60er Jahren mit dem Kurzgeschichtenband »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen«. Es folgten die Aufnahme in die Schriftstellervereinigung Gruppe 47 und eine lange literarische Karriere mit vielen Auszeichnungen. Katrin Hondel.
Peter Bixel gilt als eine der wichtigsten Stimmen der Schweizer Literatur, vielfach ausgezeichnet unter anderem mit dem großen Schillerpreis und dem Solothurner Literaturpreis. Seine Texte stehen in Schulbüchern und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Es sind Klassiker der deutschsprachigen Literatur, Meisterwerke der kurzen Form. In den Schweizer Medien war Peter Bixel auch als Autor von Kolumnen präsent. Er verstand sich als Linker und mischte sich immer wieder in die Schweizer Politik ein, unter anderem gegen eine Verschärfung des Asylrechts.
Und wir sprechen jetzt über Kunst, die erst dadurch zur Kunst wird, dass sie per Post verschickt wird. Mail Art. Das ist eine Kunstform, die in den 50ern und 60ern entstanden ist, als es noch keine digitale Post gab. Und es ging darum, Kunstwerke zu verschicken, um zum Beispiel trotz repressiver politischer Systeme künstlerische Netzwerke aufzubauen, überhaupt Kunst aus dem Land zu bekommen. Und es ging darum, auch das Medium Post und diese Kommunikation eben künstlerisch zu denken. Eine Form von Konzeptkunst. Und auch wenn wir heute in ganz anderen Kommunikationszeiten leben, gerade ist ein neues, ganz analoges Mail-Art-Projekt in Berlin zu sehen. Seit gestern im Dr. Julius Kunstraum zur 100. Ausstellung dieses Kunstraums hat dieser Kunstraum jetzt eben Künstlerinnen und Künstler aus dem eigenen Netzwerk befragt, was lässt dich weitermachen? Und die Antworten, die sollten als Postkarten kommen, wie es sich für Mailart gehört. Und was da für Postkarten angekommen sind und warum das alles per Mailart, das bespreche ich jetzt mit dem Co-Leiter dieses Dr. Julius Kunstraums, mit Matthias Seidel. Herzlich willkommen, Herr Seidel.
Hallo.
Was lässt dich weitermachen? Das war die Frage, die Sie gestellt haben, wo Sie nach Postkarten gefragt haben. Wieso diese Frage?
Nun, es erschien uns einfach angebracht, für eine 100. Ausstellung in diesen Zeiten nicht zurückzuschauen, sondern lieber zu fragen, wie können wir eben alle weitermachen auf dem kulturellen Feld? Das heißt also, mit Ausstellungen, mit Kunst, aber auch mit Musik und Literatur stellten sich ja viele Leute die Frage, was ist denn die Relevanz meiner Arbeit, wenn quasi alles sich auflöst? Und trotzdem, jeden Tag sind Künstlerinnen und Künstler und auch andere Kulturschaffende wieder da und finden Antworten auf genau diese Fragen. Mhm. Und wir dachten, für eine 100. Ausstellung ist das vielleicht das Beste, an diesem Punkt anzusetzen und die Kraft, die positive Kraft des kreativen, des schöpferischen Menschen in eine Ausstellung zu verwandeln. Mhm. Und diese Frage dann zu stellen, what keeps you going, sehr international angelegt, aber dann in die ganze Welt auch eben per E-Mail dann geschickt und zurück per Post zu wollen, das war die Idee, mit der wir einfach diese 100. Ausstellung bei uns, aber auch als Zeichen für unsere Aufstellung hier in dieser Stadt und in dieser Kulturlandschaft, das wollten wir dann eben machen.
Und Sie haben ganz viel Rücklauf bekommen. Ich glaube, über 400, wenn ich richtig weiß, Postkarten haben Sie bekommen. Können Sie uns einen ganz kurzen Überblick geben? Was gab es denn jetzt für Antworten? Was für Postkarten?
Ja, das Interessante ist natürlich, wir haben zwar hauptsächlich Künstlerinnen und Künstler in unserem Netzwerk, aber eben auch Direktorinnen, Kuratoren, Menschen, die insgesamt in der Kultur sich bewegen. Und die haben wir alle aufgefordert, diese Frage zu beantworten. Und entsprechend gibt es ganz unterschiedlich, wirklich eine enorme Bandbreite an Lösungen. Klar, Künstlerinnen und Künstler, die sind gewohnt, Bilder oder auch Konzepte auf Papier zu bringen. Mhm. Andere haben dann eher textlich geantwortet. Wieder andere haben auch das Format bewusst gesprengt. Und unser Anspruch war aber, wir nehmen alles, was kommt, auch in die Ausstellung auf und machen daraus als Ausstellungsmacher auch ein überzeugendes Konzept.
Mhm. Und dann könnte man jetzt denken, hätte man vielleicht auch anders umsetzen können, nicht unbedingt im Mailart. Als Mailart erreicht man, vielleicht hat man besonders viele verschiedene Positionen. Oder was war Ihr Gedanke? Warum das Ganze so mit diesen physischen Postkarten, warum als Mailart?
Also natürlich gegenüber der digitalen Kommunikation ist die analoge allein schon dadurch im Vorteil, dass man was in der Hand hat am Schluss, was man auch zeigen kann. Mhm. Eine E-Mail ausdrucken ist natürlich keine Option gewesen. Und darüber hinaus war es natürlich so, dass die Postkarte ja auch dann eine gewisse Geschichte schon selbst wieder in sich trägt. Sie wird irgendwo im Briefkasten gesteckt, sie läuft durch Maschinen hindurch und dann kommt sie an in irgendeinem Zustand, der sie aber befreit davon, ein Kunstwerk zu sein, was man jetzt hinter Glas mit weißen Handschuhen oder auch als Handelsware begreift, sondern es ist eigentlich ein Statement. Und das hat sich eben für uns besonders gut geeignet, dazu auch noch das niederschwellig anzulegen. Denn wir wollten ja nicht, dass die Leute jetzt stundenlang oder tagelang sogar sich mit ihrer Idee befassen, sondern eigentlich eine niedrigschwellige, direkte Antwort auf diese Frage. Nun ja, also ich mache deswegen weiter, weil ich nicht anders kann zum Beispiel. Mhm. Und die Summe des Ganzen sollte dann eben die eigentliche Arbeit erst werden und ist es auch geworden, denn zusammen nur wird die Antwort im Grunde schlüssig, wenn man sieht, wie vielfältig und wie unterschiedlich die einzelnen Menschen weltweit, wir haben Antworten aus 30 Ländern bekommen, damit umgehen und was sie eben alle auch bewegt.
Das ist natürlich spannend, weil genau, das ist auch mein Gedanke, oder dachte ich, das ist halt dann so ein Gesamtkunstwerk, wenn das dann alles zusammenkommt bei Ihnen in der Ausstellung, das macht dann vielleicht auch die Mailart aus? Ist es so, dass die Mailart lebt ja auch vom Netzwerk? Das ist jetzt so eine Art Netzwerk, die in Ihrer Ausstellung zu sehen ist?
Ja, ganz richtig. Sie haben es ja in der Anmoderation auch gesagt. Also es gab immer eben die Mailart auch als eine Art subversive Kunst, dass man also selbst wenn man zu Hause nicht ausstellen darf, weil man politisch nicht erwünscht ist, dann trotzdem eben über eine Briefmarke sich Zugang verschafft zu internationalen Ausstellungen und da dann eben der Ideenaustausch auch wirklich stattfinden kann, jenseits von privater Post, die man eben vielleicht in irgendeiner Form schicken kann. Und daran wollten wir eben anknüpfen und haben das dann in entsprechenden Aufrufen auch umgesetzt. Die Lösungen sind aber wiederum sehr vielfältig, das muss man schon sagen, auch was eben den Postversand angeht.
Mhm. Würden Sie denn sagen, wir leben in einer Zeit, wo es jetzt vielleicht ein Revival gibt auch von Mailart? Also wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, in totalitären Systemen, wird es wichtiger? Wir sehen in den USA zum Beispiel Kunstfreiheit immer bedrohter. Sehen Sie da so eine Entwicklung, dass Mailart wichtiger wird?
Also wir fänden es natürlich toll, denn wir haben uns jetzt ja sehr lange damit befasst. Die Planung lief ja über ein halbes Jahr und wir haben sehr viel gelernt dazu. Wir sehen eigentlich eher die Bedrohung darin, dass die Post sich so stark verändert hat in den letzten Jahren, wo es ja früher eine hoheitliche Aufgabe war und quasi der Anspruch war, man jeder Brief wird irgendwo aufgenommen und dann ganz sicher zugestellt, ist die Zuverlässigkeit so ein bisschen durch die Privatisierung in vielen Ländern und auch in Deutschland leider ein bisschen zurückgegangen. Und man muss damit rechnen, dass auch manche Sachen nicht ankommen. Wir wissen ja nicht, was uns nicht erreicht hat. Wir wissen aber von vielen, die was geschickt haben und dann gefragt haben, ist es noch nicht da und es ist auch nicht angekommen. Allerdings, es gibt ja heute in Deutschland auf jeden Fall das Einwurf-Einschreiben. Das kommt sicher an.
Okay, also ja genau, kann man das umgehen. Vielleicht zum Schluss, Sie haben es ganz oft gesagt, es sind ganz unterschiedliche Positionen da drin. Können Sie vielleicht eine Karte rauspicken und sagen, die hat Sie so richtig irgendwie erwischt?
Nun, also das wäre jetzt, würde der ganzen Sache quasi zuwiderlaufen, wenn man sagen würde, man nimmt die eine oder die andere heraus. Ich könnte jetzt ganz aktuell sagen, dass uns heute noch eine Karte erreicht hat aus dem wirklich gerade auch beschriebenen abgelegensten Postamt der Welt, weil nämlich der Stifter und Sammler Karl-Jürgen Schroth auf einer Bildungsreise in der Antarktis war und dort eine Postkarte eingeworfen hat, die jetzt mit großen Verzögerungen eingetroffen ist. Aber noch Teil der Ausstellung wird, weil sie ja rechtzeitig quasi noch ankommt, während sie läuft.
Also eine von vielen besonderen Postkarten, die da zu sehen sind in dieser Ausstellung. Sie heißt And Going On, ist zu sehen im Dr. Julius Kunstraum in Berlin-Schöneberg. Läuft da seit gestern, ist die 100. Ausstellung dort und die läuft dann noch bis zum Gallery Weekend am 4. Mai. Und ich sage ganz herzlichen Dank an einen der Leiter dieses Kunstraums, an Matthias Seidel. Herzlichen Dank. Wie ferngesteuert ist unser Leben durch Technik? Wie oft stecken wir in fremdbestimmten Warteschleifen fest? In Dortmund, da läuft seit dem Wochenende eine Ausstellung, die untersucht, wie Technik und Algorithmen uns beherrschen und wie Kunst das schaffen kann, diese Strukturen vielleicht sichtbar zu machen und vielleicht sogar zu entlarven. Die Ausstellung heißt Holding Pattern, Warteschleifen und andere Loops, läuft im Hardware Medienverein in Dortmund und Kulturreporter Peter Backhoff hat sie für uns sich angeschaut.
Der riesige Schauraum des Hardware-Medienkunstvereins im Dortmunder U ist umgebaut zum Labyrinth oder Loop aus schwarzen Stellwänden. Als Besucher kann ich hier selber stundenlang rotieren, mir 6 Medienkunstpositionen im Prinzip mehrfach angucken, geht los mit einem Panorama-Flugvideo von der britischen Künstlerin Susan Phillips. Inke Arns, die Leiterin des HMKV, erklärt den Plot dieser Arbeit so.
Der Flughafen ist stillgelegt, Berlin-Tegel. Und sie hat sich ein privates, kleines, zweisitziges Flugzeug gemietet, also mit Pilot, und fliegt Warteschleifen.
Warteschleifen fliegen. Der internationale Begriff dafür ist Holding Pattern, daher auch der Name der Dortmunder Ausstellung mit dem Untertitel Loops und andere Warteschleifen. Der Clou bei Susan Phillips ist dann noch:
Sie fliegt eigentlich, um Brian Enos Music for Airports zu summen. Und das wurde dann als Aufzeichnung in das leerstehende Flughafengebäude übertragen.
Kuratiert wurde die Schau von dem US-amerikanischen Autor, Schauspieler, Künstler Tom McCarthy und Anne-Hilde Nesset aus Norwegen. Sie haben sich begeistert für komplexes und manchmal ein bisschen irrwitziges Storytelling, wie von Åke Rodell, ein historischer schwedischer Pilot und Poet. Der lebte von 1919 bis 2000, Tom McCarthy.
Åke Rodell, er wohnte neben den Königspalast in Stockholm und jedes Tag hörte er das Befehl, präsentieren Waffen, I-Gewehr.
I-Gewehr, präsentiert das Gewehr. Daraus hat Åke Rodell 1963 ein 400-seitiges Buch mit Buchstabenkolonnen gemacht. Schreibmaschinen-Onomatopoesie, die in der Ausstellung in einer Vitrine präsentiert wird.
Es gibt 31.680 I's und 66.556 E's.
Heißt, der virtuelle Soldat in diesem Plot ist gefangen. Wie ein moderner Sisyphos muss er I-Gewehr präsentiert das Gewehr rufen. Wie aberwitzig, wie absurd. Während die Figuren in einer anderen, extrem aufwendigen Videoarbeit anders festhängen. Sie treten auf der Stelle und wackeln.
Idling heißt das, die machen so ein bisschen irgendwie sowas, ja, dass man merkt, sie sind nicht tot.
Stefan Panhans und Andrea Winkler lassen echte Menschen als Videospiel-Avatare auftreten, stellen ein Game im Echtraum nach. Verblüffend gut gemacht. Man meint stellenweise ein Play-Along-Video zu sehen und dann kippt die Wahrnehmung wieder und man sieht echte Menschen. Mensch und Technik, Loops und Warteschleifen, Rhythmen und Algorithmen. Wie geht das nun zusammen? HMKV-Leiterin Inke Arns meint:
Das fing in der Tat mit der Industrialisierung an. Das kann man sagen, dass die Rhythmen der Menschen quasi denen der Maschinen auch angepasst wurden, ne?
Das wird der Großzusammenhang sein. Steht zu fragen, ob und wie wir dem entkommen können. Im Loop der Ausstellung kommen dann noch vor, grob zusammengefasst, ein gemergtes Endlos-Musikvideo. Stan Douglas aus Kanada hat eine Fusion-Jam-Session im legendären 30th Street Studio in New York kreiert. Harun Farocki zeigte den Einsatz von künstlicher Intelligenz bereits beim Fußball-WM-Finale 2006 in Deutschland. Und die ehemalige Turner Prize-Gewinnerin Elizabeth Price lässt in stillgelegten Bergwerken in Nordengland Kohlefasern und posthumane Wesen tanzen. Uff, bisschen viel Plot und Storytelling. Tom McCarthy sieht das Thema der Schau so:
Eine Obsession mit Mustern, Wiederholung und die Frage von Kontrolle. Wer kontrolliert was? Wer kontrolliert wen? Und welche Macht hat Kunst?
Na, allemal hat Kunst poetische Macht. Das kommt im Loop der Schau rüber. Zum Beispiel habe ich beim dritten Rundgang durch die 6 Positionen Orke Hodels virtuellem Soldaten gewünscht, dass er doch noch aus der Schleife von Holding Pattern rausfindet und endlich nicht mehr I-Gewehr präsentiert das Gewehr rufen muss. Konzept und Gesamtrahmen der Schau sind vielleicht etwas pauschal abgesteckt, denn man könnte ja sagen, das ganze Dasein ist eine Warteschleife und natürlich sind wir alle verstrickt mit Technologie. Aber die Einzelpositionen machen genau das auch pointiert sichtbar. Daher das Fazit: sehenswert.
Das sagt Peter Backhoff über die Ausstellung Holding Pattern, Warteschleifen und andere Loops, und die ist zu sehen in Dortmund im Hardware Medienkunstverein im Dortmunder U. Läuft seit dem Wochenende und ist dort noch zu sehen bis zum 27. Juli.